Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei bei uns allen. Amen. Ich verlese den Predigttext aus dem 5. Kapitel des Johannesevangeliums. Eine Geschichte einer Heilung, die uns durchaus auch an die Geschichte erinnert, die wir eben aus dem Evangelium gehört haben, aber doch entscheidende Unterschiede aufweist. Da heißt es bei Johannes: Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Aussätzige und Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der dir das zugesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war schon fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand Jesus ihn im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Wie viele Mediziner haben wir denn heute unter uns im Gottesdienst? Mediziner, einmal 1, 2, noch mehr? Schon ganz guter Schnitt. Also 2 Mediziner sind schon da. Alle können beruhigt sein, wenn mal irgendwo jemand plümmerant wird. Hilfe ist nahe. Wir könnten tatsächlich diesen Predigttext, diese Geschichte auch einmal unter einem medizinischen Aspekt betrachten und ich könnte dann die Ärzte unter uns als Co-Prediger sozusagen einladen, um einfach ein bisschen beizusteuern. Ich habe schon überlegt, wie war das denn wohl genau damals zur Zeit Jesu mit der Medizin in diesem Land, in Palästina? Man könnte sich vorstellen, dass man vielleicht so eine Doktorarbeit in grenzwertigen Bereichen schreiben könnte. Medizingeschichte zur biblischen Zeit in Palästina und anderen Kulturen. Gab es wahrscheinlich auch schon sowas, garantiert. Man weiß ja, dass in einer sehr benachbarten Kultur bei den Ägyptern durchaus komplizierte Operationen schon in frühester Zeit durchgeführt worden sind. Aber wie es zur Zeit Jesu war, in seinem Umfeld, ich bin nicht so ganz genau darüber informiert, mutmaße aber, dass in Israel zu dieser Zeit viele unterwegs waren, die in irgendeiner Weise heilend praktizierten. Ob mit Kräutern, mit Besprechungen, mit allen möglichen Dingen. Jedenfalls machen die Evangelien immer sehr deutlich, dass sich Jesus von anderen Heilern absetzt, indem er denen, denen er geholfen hat, sagt: Macht jetzt da keinen großen Wind drum. Sagt nichts darüber. Jesus gibt keine Rezepte aus und er gibt auch keine Rechnungen hinterher. Er sagt: Ich mache das, aber ich mache das für dich, und die Gläubigen haben dann später gesagt, Jesus hat es auch gemacht, um deutlich zu machen, dass Gott derjenige ist, der im Handeln steht. So kann man also die Geschichten der Bibel, gerade diese, die auch mit wundersamen Heilungen zu tun haben, zunächst einmal ja so aufschlagen, wie man ein Buch, einen Roman aufschlägt und sagt, gut, das ist jetzt eine besondere Geschichte, die heute nicht so unbedingt in unser Weltbild passt, aber wir ordnen sie sozusagen ein in die glaubenden Geschichten der ersten Gemeinde, die davon berichtet hat, mit welcher Kraft und Vollmacht dieser Jesus in Gottes Namen ausgestattet war. Deswegen war ihm das möglich, auch zu heilen. Und er hat das ja manchmal auch sehr drastisch gemacht. Auf unserer Konfirmandenfreizeit, die ich eben schon erwähnt habe, da haben wir uns unter anderem darüber unterhalten, inwiefern, Thema war dort das Abendmahl, inwiefern Jesus uns zum Brot des Lebens wird. Und zwar in einem sehr weit gespannten Sinn. Brot des Lebens, nicht nur das Brot, das uns nährt, von dem wir satt werden, sondern eben halt auch das Brot des Lebens, alles das, was uns am Leben wirklich erhält. Und wir haben uns in dem Zusammenhang in verschiedenen Gruppen mit Bibelstellen auseinandergesetzt und alle Bibelstellen hatten eins gemeinsam. Es waren Begegnungsgeschichten zwischen Menschen und Jesus. Und es war herauszufinden, inwieweit dieser Mensch, der da Jesus begegnete, so durch diese Begegnung verändert wurde, dass er im Nachhinein sagen konnte, da ist Jesus für mich zu einem Lebensmittel geworden, zu einem Mittel, dass ich weiterleben kann. Und das konnten vielleicht Kranke sein, das waren auch andere, die in schwierigen Situationen waren und die dann plötzlich wieder eine Perspektive für ihr Leben bekamen. Und bei einer dieser Geschichte, einer Heilungsgeschichte, da hat Jesus dann tatsächlich drastisch gehandelt. Die Konfirmanden waren vollkommen perplex. Er hat einem blinden Speichel in die Augen gerieben. Das finden die Kinder dann natürlich zuerst fürchterlich eklig. Wie kann der Jesus sowas tun? Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, erinnert euch doch mal daran, wenn ihr mal euch geratscht habt oder mal in den Finger geschnitten habt, dann sofort so. Ja, und tut das was? Ich sage, offensichtlich, also es ist wahrscheinlich auch so, dass der Speichel tatsächlich ein Stück weit auch eine gute Wirkung auf den ersten Heilungsverlauf hat. Warum sollte das also nicht auch in einer biblischen Geschichte so erzählt werden? Unser Bibeltext regt uns auf jeden Fall zum Denken über Krankheiten und deren Heilung an zu biblischen Zeiten. Aber es geht eben halt auch nicht nur um ein Gesundwerden am Körper, sondern auch um den ganzen Menschen. Und da liegt in der Tiefe oft noch viel mehr. Es kommt ja in der zweiten Begegnung mit Jesus im Tempel, auch für den da schon geheilten, gelähmten, noch einmal ganz deutlich zur Sprache, dass die Heilung sich auch auf die Seele bezieht. Sündige nicht mehr, auf dass dir nicht noch Schlimmeres passiert. Die Gottesferne, die Sünde, wurde zu Jesu Zeiten in der Zeit der Bibel oft als Grund für Krankheiten genannt. So nach dem bekannten Motto, wo Rauch ist, da ist auch Feuer, wurde nach dem Urgrund für etwas, was offensichtlich war, wie zum Beispiel eine Krankheit, gefragt. Und dann wurde oft gesagt, ja, da muss eine Verfehlung des Lebens im Hintergrund stehen. Das können wir so heute nicht eins zu eins übernehmen, denn es wäre ja zusätzlich zu der Last, die ein Mensch an einer Krankheit trägt, noch eine zusätzliche Belastung, gerade zur Bestrafung, wenn man diesen Menschen immer per se als einen sündigen Menschen ansehen würde. Damals aber wie heute suchen Menschen immer noch Heilung im Äußeren und gleichsam auch Klärung im Inneren. Und wenn wir uns fragen, woher kommt unsere Krankheit, die eine oder andere, so wissen wir mittlerweile, dass auch viele Erkrankungen psychosomatischer Art sind. Also, dass es einen Zusammenhang zwischen den seelischen Befindlichkeiten und äußeren Erkrankungen gibt. Die Wechselwirkung von Psyche und Körper ist ganz offensichtlich. Manchmal ist es ja so, dass ein Mensch durch eine Krankheit auch zusätzlich noch verbittert, depressiv wird, weil er einfach nicht mehr weiter weiß. Manche Leute sind aber auch depressiv und werden dann am Körper krank. Beides kann passieren. Wenn etwas nicht im Lot ist, dann kann unser Körper erkranken. Aber das, was mit uns selbst passiert und was wir an uns fühlen können, das gibt es auch in einem größeren, weiteren Sinn, in einem politischen, gesellschaftlichen oder, wenn man es jetzt auch an vielen Beispielen der Forschung nimmt, auch an einem ökologischen Sinn. Wenn da die Dinge aus den Fugen geraten, dann gibt es ganz viele Folgen, die wie Krankheit wirken. Sind Sie in den letzten Tagen schon mal mit dem Auto nach Düsseldorf reingefahren, ohne so einen dicken Hals zu kriegen, im übertragenen Sinne? Da fährt man der schönen Umweltspur entgegen. Gut, wer eine andere Richtung fährt. Wenn man die Umweltspur dann erstmal erreicht hat, geht es ja einigermaßen zügig durch die Innenstadt. Aber bis man da hingekommen ist, hat man auf der A46 so viel CO2 in die Luft gepustet, im Standby, Stop and Go. Man schleicht sich also da über die A46 in mehrere Staus hinein, bis das dann endlich erreicht ist. Und dann denkt man sich, was soll das alles? Da schont man vielleicht die Messstation in der Corneliusstraße und hat aber dafür an anderen Stellen seinen ökologischen Fußabdruck tief hinterlassen. Irgendwo stimmen die Sachen oftmals nicht. Das merken wir so. Ganze Verhältnisse können erkranken. Und es lohnt sich auch zu fragen, ob damit nicht auch so etwas wie eine menschliche Verfehlung, die Bibel würde sagen, eine Sünde verbunden ist. Dabei wollen wir doch alle nur das Gute, alle nur das Gesunde. Überlegen Sie mal, was Sie auf Geburtstagskarten schreiben. Hauptsache gesund. Das ist doch fast sowas wie ein Credo. Man könnte fast schon sagen, wir können auch guten Morgen und guten Abend eigentlich fast schon gegen Hauptsache gesund austauschen. Dass wir uns das immer wieder einfach sagen, Hauptsache gesund. Keine Zeit, kein Geld, Hauptsache gesund. Es ist wirklich fast schon so etwas, dass wir Gesundheit in manchen Dingen ja auch so hochhalten, vielleicht sogar vergöttern, dass wir merken, ja, wenn wir dann dahin gehen und in der Apotheke bei der Kasse stehen, dann haben wir sowas wie einen Ablass gemacht. Dann geben wir da unseren Geld für diesen Gott Gesundheit ab. Es lässt sich natürlich nicht immer vermeiden, ganz klar. Wir merken aber auch, gerade in der Auseinandersetzung mit einem solchen neutestamentlichen Bibeltext, dass Krankheiten offenbaren oft Brüche und tiefliegende Störungen. Und sie wecken Sehnsucht nach Verbundenheit, gerade mit den heilsamen Kräften des Lebens, mit einem Leben, das sich erfüllt und, wie ich glaube, einem Leben, das mit Gott geht. Erneuerung, Umkehr, das sind zum einen Teile von Gesundheitstherapien. Denken wir zum Beispiel einmal an Suchterkrankungen. Jesus fragte, willst du gesund werden? Er verlangt von dem Gelähmten eine Entscheidung. Und willst du gesund werden, steht am jedem Anfang einer Suchttherapie zum Beispiel. Kein Mensch kann in einer Sucht geheilt werden, keinem kann geholfen werden, der seinen Druck nicht so hoch hat, dass er sagt, ich will das jetzt. Kein Angehöriger kann einen Suchtkranken in die Therapie bringen und sagen, mach mal, das schafft man nicht. Das muss derjenige selbst machen. Er muss sich fragen lassen, willst du gesund werden und zu einer Antwort kommen. Ob er die dann immer durchhält, ist das Zweite. Aber er muss erst mal zu einer Antwort kommen, um überhaupt einen Anfang der Gesundung zu machen. Solche Umkehrmomente, die forderten schon im Alten Testament die Propheten. Solche Umkehr hat Johannes der Täufer vor der Taufe gefordert. Und solche Umkehr fordert auch Jesus von den Menschen, die ihm begegnen. Im Evangelium hörten wir von einem Kranken, einem Gelähmten, der hatte etwas, was der Kranke am Teich Bethesda nicht hatte. Er hatte Freunde und die haben ihm ja auf eine so gewitzte und wunderbare Weise geholfen, dass sie ihn zu Jesus gebracht haben, obwohl der vollkommen umlagert war, und dass sie den Umweg über das Flachdach gemacht haben und ihn dann herabgelassen haben, direkt vor die Füße von Jesus. Da war der Glaube der Freunde allemal schon so stark, dass der Weg zur Heilung schon so gut wie bereitet war. Aber Jesus geht auch in diesem Fall nicht in erster Linie auf das körperliche Manko, auf die Gelähmtheit ein, sondern er sagt dem Kranken, deine Sünden sind dir vergeben. Die Heilung am Körper ist nur eine Folge dieses Heilwerdens an der Seele. Und die Evangelien sagen damit deutlich, Jesus ist kein Medizinmann, wie es damals vielleicht einige gab, sondern Jesus ist der Heiland. Bei Johannes fragt Jesus den Gelähmten am Teich Bethesda ganz ausdrücklich, ob er geheilt werden will. Ja, es ist wohl so, dass Heilung nicht geschehen kann ohne die Bereitschaft, die Schäden am Leben in den Blick zu nehmen und auch zu realisieren, dass es so wie bisher einfach nicht weitergeht. Willst du gesund werden? Das müssen wir uns fragen lassen und unsere eigene Antwort finden. Die Bibeltexte unseres Sonntages heute dringen unter die Oberfläche von Krankheit und Gesundheit. Sie wagen es, so tief zu gehen, dass sie von Sünde und Heilsein reden. Das alleine kann schon wehtun, kann aber auch der erste Teil des Gesundwerdens, des Heilwerdens sein. Unser Bibeltext für heute schickt uns gleichsam auf den Weg zum Gesundwerden. Und er antwortet auf etwas, was wahrscheinlich in jedem von uns sich ab und an regt, nämlich ein bestimmtes Sehnen. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz, sei da, sei uns nahe, Gott. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod, sei da, sei uns nahe, komm, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir. Amen.